Ja, danke. Es ist so schön, in Heidelberg zu sein. Für meine Frau und mich ist das Paris unserer ersten Jahre gewesen. Wir hatten kein Geld für Paris, aber für Heidelberg. Und immer wenn sie Geburtstag hat, dann sind wir hierher gefahren für eine Nacht. Bei 4 Kindern eine Nacht ohne Kinder. Das war schon allein halb Paris. Aber dann noch Heidelberg und der Weihnachtsmarkt um diese Kirche herum und den Kornmarkt. Und als ich vorhin in das Parkhaus gefahren bin, habe ich gedacht, Mensch, da bin ich viele Jahre reingefahren und habe es genossen, in Heidelberg zu sein. Ich habe in Heidelberg meine Gärtnermeisterausbildung gemacht. Da hinten auf dem Boxberg war unsere Prüfung in so einem Mehrzweckraum, werde ich nie vergessen. Ich war nicht so ganz so gut, wie ich wollte. Aber Heidelberg wird geliebt von so vielen Menschen. Nur wenn man selber da wohnt, dann weiß man auch, was es für Schattenseiten gibt. Ahne ich mal. Aber ich möchte euch heute Morgen Mut machen, dass Gott Heidelberg liebt. Glaubt ihr das? Gott liebt Heidelberg nicht, weil es einfach romantisch ist, sondern er liebt Heidelberg, weil er Städte liebt. Man hat ja manchmal so das Gefühl, dass Gott eher so ein Landtyp ist, ne? So im Garten laufen und im Weinberg und mit den Schafe und so. Wir haben diese Agrarkulturbilder des biblischen Zeitgeschehens und denken, naja, Städte, das ist nicht so seins gewesen. Aber als er zum ersten Mal seine Wohnung selber aussuchen durfte, wisst ihr, wo er da hingezogen ist? In die Stadt, nach Kapernaum. Er ist nach Kapernaum gezogen und wir lesen viel später, dass er noch eine Stadt unheimlich lieb hatte, nämlich Jerusalem. Die hatte er sogar so lieb, dass es ihm manchmal zum Heulen war. Nicht weil aus Romantik, das hatten die Jünger mal ab und zu, ach wie schön, wenn man so auf die Stadt zuläuft. Aber er hatte eine viel tiefere Liebe, weil er meinte nicht die Gebäude. Nicht diese schönen alten Gebäude und Kirche sind das, was Gott zu Liebeswallungen treibt, sondern ihr. Er schaut auf euch und nicht nur auf euch, sondern auch auf all die anderen, die hier durch diese Stadt laufen. Wir hatten in Frankfurt mal am Hauptbahnhof, wenn man da so rauskommt, fängt ja das Drogenviertel gleich an. Und wir hatten damals gedacht, es wäre doch eine schöne missionarische Initiative, wenn wir da einen roten Doppeldeckerbus hinstellen und auf dem roten Doppeldeckerbus steht, dass jeder Mensch, der über diese Straße läuft, wird von Gott geliebt. Draufschreiben. Und das haben wir gemacht und wir hatten tatsächlich die Genehmigung, das für 3 Monate da stehen zu lassen. War schier unglaublich. War so kleine Wunder in unserer missionarischen Sturm- und Drangzeit. Aber es ist so. Gott liebt jeden einzelnen Heidelberger und jede einzelne Heidelbergerin. Und heute muss man ja immer sagen, egal welcher Religion und welches Geschlechts und welches sonstigen Merkmals. Alle. Jeder, der läuft oder der sich auf diesen Straßen bewegt. Ich finde, das ist eine Botschaft, die Heidelberg hören muss, auch gerade die Menschen, die Gott ja gar nicht kennen, weil sie von jemandem geliebt werden, den sie gar nicht kennen. Und Gott hat Gutes geplant für die Menschen in dieser Stadt. Das bedeutet, Gott hat Gutes geplant für dich, für deinen Nachbarn, für deine Familie. Weil er dich liebt, das ist der einzige Grund. Nicht, weil du gut bist, nicht, weil du gestern wieder alles gut gemacht hast oder weil du jetzt in diesem Jahr natürlich alles gut machen wirst, hast du jedenfalls dir wahrscheinlich vorgenommen vor wenigen Tagen. Aber Gott liebt dich nicht deswegen, sondern er hat Gutes vorbereitet, schlicht und ergreifend, weil er dich liebt. Als Großvater kriegen meine Kinder Süßigkeiten nicht nur als Belohnung, wenn sie was gut gemacht haben. Ich liebe sie und das will ich ihnen zeigen. Und genauso ist Gott hinter jedem einzelnen Menschen in dieser Stadt her. Er will es ihnen zeigen, auch wenn sie es nicht glauben. Das hindert ihn ja nicht daran zu lieben. Ich hatte, als ich Schüler war, so ein Mäppchen, da stand so ein Spruch drauf, du kannst Gott tot reden, tot sagen, tot lachen oder tot schweigen, aber du kannst ihn nicht daran hindern, dass er dich liebt. Also völlig wurscht, was andere über Gott denken. Wir wissen, dass er über jeden Menschen so denkt, dass er bereit ist, sein Leben für ihn zu opfern. So sehr liebt er. Und deshalb bereitet er Gutes vor. Und er möchte so gerne, dass wir, seine Kinder, die ihn kennen, wir haben es gerade gesungen, dass wir ihm helfen, diese guten Dinge auszuteilen. Stellt euch vor, ihr wärt DHL und Hermes und Unit Parcel und Express in einer Person und würde das verteilen, was Gott Gutes vorbereitet hat jeden Tag. Ihr kommt also morgens mit einem vollen Auto losfahren und den ganzen Tag gute Dinge verteilen, die Gott für euch hat, die ihr anderen weitergeben könnt. Ist das nicht eine schöne Aufgabe? Und wenn du dann nicht Paketdienst bist und irgendwie was leisten musst im Sinne von, ich muss so und so viele Pakete in so und so vielen Minuten abservieren, sondern du darfst mit deinem Gott unterwegs sein, das Gute weiterzugeben. Er möchte es ausliefern. Er möchte uns die Möglichkeit geben, das, was er vorbereitet hat, dorthin zu bringen. Und wir müssen noch nicht mal dort persönlich vorbeikommen. Hudson Taylor hat mal gesagt, das Gebet ist wie der Anschluss der Eisenbahn für einen Ort. Wenn ich für einen Ort bete, dann ist es so, als ob ich den Anschluss der himmlischen Eisenbahn für diesen Ort erledigt habe. Weil in seiner Zeit war das die Prosperität per Du für jede einzelne Ortschaft. Jeder wollte an der Eisenbahn angeschlossen sein. Weil wenn man daran angeschlossen ist, dann kommen die guten Dinge zu uns. Wir würden vielleicht heute eher sagen, durch unser Gebet bereiten wir eine Landebahn für das, was Gott vorbereitet hat. Das heißt, du kannst eine Landebahn vorbereiten für die guten Dinge, die Gott für deine Nachbarn, für deine Kollegen, für deine Familienmitglieder, für die Menschen in dieser Stadt, für die Institutionen in dieser Stadt, für die Firmen in dieser Stadt. Alles, was Gott vorbereitet hat, du kannst eine Landebahn dafür gestalten, dadurch, dass du dafür betest. Ist das nicht ein unheimliches Vorrecht? Ich darf austeilen, ich darf Landebahnen vorbereiten. Da macht doch der Tag Spaß, egal wie schlecht du drauf bist. Ihr seid skeptisch. Aber ich möchte es euch nochmal sagen, das, was wir vorhin auch schon gebetet haben. Wir sind der Leib Jesu. Und wenn Jesus das wirklich machen will, dann sind wir ausführende Organe des Leibes Jesu. Wir sind Gottes Hände, Gottes Arme, Gottes Mund, Gottes Beine. Wie oft habt ihr es selber schon anderen gesagt? Aber mit diesem Bewusstsein aufzustehen, der Gigant des Leibes Jesu erhebt sich jeden Morgen in dieser Stadt durch euch. Wenn ihr aufsteht, steht ein Teil des Leibes Jesu auf. Und er hat genau das vor, was wir gerade gesungen haben. Er möchte einen Weg bahnen. Er möchte Wunder tun. Er möchte Liebesgaben austeilen. Ich finde, wir sind die privilegiertesten Menschen, die auf diesem Planeten rumlaufen, wenn wir wissen, wer wir sind. Ein Teil dieses Leibes Jesu. Und wir sind es alle gemeinsam. Wir eben, so wie ihr hier aus allen Generationen zusammen seid. Aber auch wir, und wenn ich hier rumschaue, ist doch meistens alles weiße Gesichter. Wir gemeinsam mit unseren migrantischen Mitbürgern, wir mit denen, die aus anderen Nationen zu uns gekommen sind, wir sind gemeinsam der Leib Jesu. Es ist so schön, aus unterschiedlichen Denominationen hier zu sein und mal mitzukriegen, Mensch, wir sind ein paar mehr als sonst sonntags. Die treffen sich ja auch jeden Sonntag, die jetzt hier heute Morgen alle zusammen sind. Nur an anderen Orten. Das ist doch schön zu wissen, wir sind nicht allein. Eine Freundin von mir hat bei der Frankfurter Börse gearbeitet und hat irgendwie so von Gott die Idee bekommen, ich soll für meine Firma beten. Aber sie hat sich ja eigentlich nicht so richtig getraut, damit rauszukommen, obwohl sie schon mal im Parkhaus jemanden gesehen hat mit einem Fisch. Aber irgendwann hatte sie den Mumm und hat am schwarzen Brett einen Aushang gemacht. Bin Christ, suche andere Christen, die mit für die Börse beten wollen. Das war ein mutiger Schritt. Da hat der Hauskreis ordentlich für gebetet, dass sie sich das getraut hat. Und dann hat sie einen Raum gebucht, so muss man das ja machen in so einem Unternehmen. Und dann haben sie sich da morgens getroffen zu beten. Und sie wusste ja nicht, wer kam. Und es kamen 5 Leute. Die waren 4 aus Gemeinden, die sie nicht kannte. Aber einer war aus ihrer eigenen Gemeinde. Und sie hat nicht gewusst, dass er bei ihr in der Firma arbeitet. Sie dachte, sie wäre ganz allein. Wie oft denkst du, dass du morgens alleine unterwegs dahin gehst, wo du bist? Wie oft denkst du als Eltern, wenn du zu so einem Elternabend gehst von deinen Kindern in der Schule oder im Kindergarten, du bist ganz allein. Du bist es vielleicht gar nicht. Da sitzen andere, die sehen anders aus, die beten auch anders, die haben eine andere Sprache, die haben auch eine andere Gebetssprache vielleicht und trotzdem gehören sie zum Leib Jesu. Und wir dürfen diese Stadt als Leib Jesu durchdringen und weitergeben, was Gott vorbereitet hat. Ich möchte als erstes ein Jona-Prinzip uns vor Augen malen. Als Jona in die Stadt Ninive geschickt wurde, übrigens eine der ganz, ganz, ganz großen Megacities der damaligen Zeit. Gott hatte ein Interesse an dieser Stadt. Auf jeden Fall mehr Interesse als die restlichen Menschen. Jona hatte keins. Und als er da war und als er dann Gottes Wunder erlebt hat, hatte er immer noch kein Interesse an Ninive. Er wollte eigentlich nur weg. Ich weiß nicht, was du manchmal denkst, aber ziemlich egal, wie du denkst, Gott denkt anders. Und er möchte trotzdem dich gebrauchen, auch wenn du so denkst, wie du denkst, was juckt mich der Rest dieser Heidelberger Stadt? Gott möchte dich trotzdem einsetzen. Mit deinem Leben. An dem Platz, wo er dich hingestellt hat. Du hast wirklich eine Mission, auch wenn du manchmal morgens keine Vision für den Tag hast. Weil du ein Teil des Leibes Jesu bist und damit bist du eine lebendige Mission. Und Jona hat nicht viel geredet. Er musste ja auch sagen, wie schlimm und wie blöd die Stadt ist. Das hat er, glaube ich, mit Fevre gemacht. Der hat ihn ordentlich gepredigt, wie schlecht sie alle sind. Er hat nur nicht damit gerechnet, dass die darauf reagieren und Buße tun. Das, was du sagst und wie du sagst, ist vielleicht holprig und vielleicht auch nicht in der besten Gesinnung immer gedacht und gemeint, aber Gott kann es gebrauchen, die Herzen der Menschen zu verändern um dich herum. Du bist gesandt wie Jona in deine Stadt, darüber zu reden und ein Bote Jesu zu sein. Freundschaftsevangelisation heißt es ja immer technisch, aber es geht um dein Herz und um dein Leben. Es geht vielleicht 1:1, es geht vielleicht darum, dass du in deiner Arbeitsstelle einfach aufstehst, wenn jemand gemobbt wird oder was weiß ich, dich einfach aufstellst und für den Leib Jesu stehst in diesem Moment. Trau dich, denn Gott ist mit dir. Jeder Christ ein Evangelist. So hat das mal früher Wilhelm Busch gesagt, ein alter Recke aus dem Ruhrgebiet, wo ich herkomme. Natürlich, du darfst auch in die Mission gehen. Wer weiß, wo Gott dich noch hinschickt. Viele Menschen heute, gerade ihr jungen Studenten, ihr wollt irgendwann raus aus diesem engen Deutschland, diesem engen europäischen Kontinent. Gerade waren wieder 3000 in Stuttgart zusammen und haben sich Informationen geholt, wo auf dem Missionsfeld sie überall gebraucht werden. Und die Evangelische Allianz lädt dazu ein, wieder die Bevölkerungsgruppen und die Völker in den Blick zu nehmen, wo es noch keine Bibelübersetzung für gibt in ihrer Sprache. Die unerreichten Bevölkerungsgruppen, dafür wieder zu beten und zu sehen, wen können wir dahin senden? Heute kommen mittlerweile die, die da mal zugehört haben und kommen als Missionare zu uns zurück. In meiner Stadt gibt es eine Organisation, die heißt Greater European Mission. Die haben jetzt sogar ihr Hauptquartier nach Frankfurt verlegt. Und die wollen mit Missionaren aus Übersee uns in Frankfurt mit dem Evangelium erreichen. Dank sei Gott. Wir brauchen Hilfe, denn wir werden einfach weniger. Das merkt man sicher sonntags auch in den Kirchen in Heidelberg. Wir sind nicht mehr das Prinzip Wachstum, mit dem wir uns hier beglücken können. Aber es gibt noch ein anderes Prinzip, das Prinzip Babylon. Und nach Babylon hat Gott mal sein ganzes Volk ins Exil geschickt. Das heißt in Gefangenschaft. Wir haben bei Exil immer einen König vor Augen, der irgendwo in einem anderen Schloss residiert. In Gefangenschaft. Das ganze Volk Israel ist in Gefangenschaft gekommen und musste in einer Stadt leben, wo die Mörder ihrer Kinder, die Schänder ihrer Frauen und Kinder gelebt haben. Und dann hat Jeremia, der alte Prophet, ihnen gesagt, suchet der Stadt Bestes. Wie? Doch nicht diese Stadt, doch nicht die Menschen in dieser Stadt. Das sind doch die Mörder. Und die waren damals wahrscheinlich nicht weniger zimperlich als die Hamas. Die haben die Frauen nicht netter behandelt. Und in eine solche Stadt hat Gott das Volk Gottes ins Exil geführt und hat ihnen gesagt, jetzt sorgt für das Wohl dieser Stadt. kann man doch sagen, lieber Gott, ja, ein bisschen daneben, ne? Du müsstest uns doch jetzt alle zu Geheimagenten machen und die irgendwie infiltrieren und dann killen wir die und eines Tages haben wir gewonnen. Vielleicht geht es im Reich Gottes gar nicht so viel um Gewinnen, um die Macht haben, sondern darum, wer wir sind, nämlich der Leib Jesu. Und der geht mit Macht ganz anders um. Der machtvollste Ort seiner Liebe war das Kreuz. Da hat er sie nämlich ausgegossen an Menschen, die sie nicht haben wollten. Und er hat es nur gemacht, weil er sie trotzdem geliebt hat. Martin Luther hat das Beste übersetzt, da steht eigentlich Shalom im Hebräischen. Sucht das Shalom der Stadt. Sind wir uns bewusst, dass wir Gottes Shalom-Bringer in Heidelberg sind? Jeder Einzelne an den Ort, wo ihr tagtäglich eure Zeit verbringt. Ich meine jetzt nicht vorm Fernsehen, da ist es wenig Shalom-Bringer, aber den Rest des Tages. In den Kontakten, in den Begegnungen. Wir sind der Shalom-Bringer. Das Beste, wir dürfen, wir sind als Leib Jesu nicht nur für die Veranstaltung da, die wir kreieren, sondern Gott hatte die Idee, dass sein Leib Shalom bringt in die Stadt. Das heißt, dass wir Gutes tun, natürlich Diakonie, das kennen wir. Aber wir sollen auch Shalom bringen in den Zusammenhalt einer Stadt. Wir sind Friedensbringer. Das heißt, da wo Streit ist, laufen Christen eigentlich nicht weg, sondern hin. Weil sie was zu bringen haben, nämlich die Liebe Gottes, die vermittelt. Weil wir sind eigentlich Experten für Vergebung und Versöhnung. Fällt uns manchmal schon im Miteinander der christlichen Gemeinden schwer. Wir sollten besser lernen in diesen Feldern, nach dem Motto, gut, dass da eine doofe Gemeinde ist, da kann ich lernen, vergeben, versöhnen und eint leben. Weil das ist mein Job, das ist unser Job, das ist das, was der, der in uns lebt, durch den Heiligen Geist, durch uns gerne tun möchte. Da ist er richtig heiß drauf, das begehrt er. Er begehrt nicht, dass es dir gut geht im Sinne von, du hast bequeme Zeit und chillig und was weiß ich, sondern er möchte rausbringen, was er an Gutes hat durch euch. Und das finde ich spannend, dass auch dieser Zusammenhalt in einer Stadt unser Auftrag ist und sogar die Versorgung. Die Versorgung einer Stadt, das heißt auch die Wirtschaft einer Stadt, das heißt die soziale Versorgung einer Stadt. Das liegt Gott am Herzen, das ist ihm nicht egal. Der ist nicht nur heiß auf schöne Gottesdienste, Lobpreiszeiten und intime Gebetszeiten. Er möchte, dass es der Stadt gut geht. Er möchte, dass die Wirtschaft floriert. Wenn ich mich mit meinen Freunden bei Opel treffe und wir beten für Opel, dann war das am Anfang eine Frage. Wir können doch nicht dafür beten, dass unsere Firma gut läuft. Dann geht es ja den anderen Firmen nicht so gut, wenn wir beten, dass unsere Autos mehr verkauft werden als die der anderen. Ich sage, Gott hat da kein Problem mit. Ich bin jahrelang Gärtner gewesen und ich habe sonntags immer dafür gebetet, dass es regnet. Weil dann muss ich nicht gießen. Die anderen haben natürlich am Sonntag für Sonnenschein gebetet. Und ich wusste, mein Gott kriegt das schon geregelt. Aber wir leben mit unserem Gebet eine Landebahn, über die der Wille Gottes geschehen kann, weil er gerne möchte, dass wir beteiligt sind. Er sucht jemanden, der in den Riss tritt für deine Firma. Wenn es deiner Firma schlecht geht, vielleicht geht es ihr schlecht, weil die Christen, die Gott dorthin geschickt haben, vergessen haben zu beten. Wir haben eine Verantwortung. Er hat dem Volk Israel in Babylon eine Verantwortung gegeben, dass es der Stadt der Feinde gut geht. Ah, Verantwortung wollen wir alle nicht. Wir wollen lieber irgendwie, dass es uns gut geht. Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst, damit es uns gut geht. Das ist unser Ziel. Aber das Leben, wo du für gesorgt hast, dass es dir gut geht, das hast du bei deiner Bekehrung hinter dir gelassen. Weil das hat Gott erlöst. Jetzt willst du nicht mehr, dass es dir gut geht, sondern dass es Jesus gut geht. Dass es dem Vater gut geht und dem Heiligen Geist. Denn die leben jetzt durch dich hindurch, oder? Zumindest glauben wir das. Die Frage ist, ob wir es leben. Und da brauchen wir uns gegenseitig. Da brauchen wir uns gegenseitig, um das zu helfen. Und dann kommt noch eine zweite Aufgabe, die die Christen in Babylon hatten. Sie sollten auch noch beten. Nicht nur für den Shalom eintreten, nicht nur das Beste suchen, nicht nur Gärten bauen, heiraten, sich ins Sozialgefüge einbringen und in das Miteinander in der Stadt. Und schaut mal, was da passiert ist, wenn das Christen gemacht haben oder Menschen gemacht haben, die an Gott glauben. Daniel, lest die Geschichten, was passiert, wenn einer sich Gott zur Verfügung stellt in einem absolut atheistischen, nein, atheistisch nicht, in absolut widergöttlichen Surrounding, einer Umgebung, die alles andere war als fromm. Ein König hat sich bekehrt. Es hat aber was gedauert. Da gab es viele andere Sachen dazwischen. Es ist kein einfaches Leben als Teil des Leibes Jesu. Aber das ist nicht das, was Gott dir und mir verheißen hat, dass wir uns bekehrt haben, weil wir ein einfaches Leben haben. Die Menschen, die sich dort bekehren, wo die Christen verfolgt werden, sind dadurch, dass sie sich bekehren, haben sie sich außerhalb der Gesellschaft gestellt. Sie werden auf einmal dem Tod sehr nahe sein. Das Christentum ist nicht dafür da, dass es dir und mir gut geht. Wenn du dich bekehrt hast, damit es dir besser geht und du eine Versicherung mehr hast als alle anderen, dann kann ich dir sagen, dann hast du den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist noch nicht kennengelernt. Dann ist noch was zu entdecken. Dann bist du vielleicht schon ein bisschen auf dem Weg, aber dann rate ich dir, entdecke diesen Heiligen Geist, entdecke diesen Sohn Jesus und diesen Vater, mit welcher Liebe und mit welcher Macht sie unterwegs sind. Und dann wirst du wahrnehmen, das lebt in mir. Wow, damit kann ich los. Und wenn du dann betest, dann darfst du wissen, dass du Autorität hast. Und es gibt eine Geschichte, da hat Mose auf dem Berg mit Aaron und Hur gebetet. Übrigens nicht alleine, sondern sie haben zu dritt gebetet. Ich liebe es, habe ich schon gesagt, gemeinsam zu beten. Ich finde es toll, wenn eine Stadt gemeinsam betet, wenn man sich gemeinsam trifft, aus unterschiedlichen Gemeinden, um gemeinsam für die Stadt zu beten. Wenn man sich in Firmen trifft, aus unterschiedlichen Gemeinden, um für diese Firmen zu beten. Wir haben Autorität. Und dieses Bild lebt davon, dass Mose die Arme hochhalten musste. Und solange er die Arme hochhält, hat das Volk Gottes gewirkt. War die Wirkungsweise positiv. Und wenn er die Arme runtergelassen hat, dann ging es schlecht aus. Das ist jetzt nicht die Perspektive, alle Charismatiker, man muss eben mit erhobenen Händen beten. Sondern in Exodus 17, Vers 16 heißt es, die Hand am Thron Gottes. Das ist das Gebet, was Mose an dem Platz gebetet hat, wo er diese Gebetserfahrung gemacht hat und einen Altar gebaut hat. Die Hand am Thron Gottes. Das ist so, wie wenn bei mir die S-Bahn in Frankfurt diesen Gleitarm nach oben macht und sich mit der Oberleitung verbindet, mit der Kraft Gottes. Und dann ist auf einmal diese Lokomotive in der Lage, die ganze PS, die sie hat, zu entfalten. Wenn der Arm unten ist, passiert nichts. Die Hand am Thron Gottes heißt, Gott ist im Regiment, auch in Heidelberg. Er hat Gutes vorbereitet. Er will diese Stadt durch alle Krisen, die jetzt kommen, durchführen. Er hat keine Angst vor der Dunkelheit, weil er das Licht ist. Und wenn wir uns anschließen an diesen Gott, an diese Verantwortlichkeit und wissen, wer wir sind, zu was wir berufen sind, nämlich Könige und Priester zu sein. Wir haben einen Auftrag in dieser Stadt, einen Auftrag wie ein König. Verantwortungsvoll regieren in den Lebensumständen, in denen du lebst. Und wie ein Priester die Menschen und die Institutionen und die Dinge, die um dich herum passieren, Gott hinzuhalten und Gott vom Himmel her durch dein Gebet eine Landebahn zu schaffen, damit er handeln kann. Wenn das keine großartige Berufung ist, das Blöde ist nur, wir vergessen es. Und wir erleben das, dass wir in unseren Kirchen unsere Kinder beschäftigen sonntags, ihnen auch Geschichten erzählen, aber erziehen wir sie zu Königen und Priestern oder zu Gemeindegliedern. Wir werden mit Gemeindegliedern vielleicht die Dunkelheit, die vor uns liegt, was immer kommen mag, nicht bestehen können alleine. Wir sind berufen, Könige und Priester zu sein. Unser Licht muss unter dem Scheffel weg, auf den Scheffel. Wir müssen als Kirchen wieder zusammenstehen und unser Licht leuchten lassen. Und das heißt nicht unsere schönen Gottesdienste, sondern unseren tollen Gott. Unseren dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das soll leuchten in uns. Und zwar überall. Wir brauchen es, dass wir diese Autorität wieder wahrnehmen, verbunden mit dem, der regiert. Und wenn wir es nicht mehr verkündigen, dass es jemanden gibt, der regiert, wer soll das machen? Und wir wissen, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, oder? Wer hat das in seiner Gemeinde schon mal gehört? Und wenn das so ist, dann ist das Böse in dieser Welt eben nicht allein durch Politik und auch nicht durch soziale Maßnahmen und auch nicht allein durch militärische oder sonstige Kräfte zu eliminieren, weil das Böse selbst in uns versucht, Raum zu gewinnen. Da kannst du nichts erschießen, da kannst du nichts gefangen nehmen, da kannst du nichts abschieben oder irgendwie anders das Problem beseitigen, was du meinst, was beseitigt werden muss. Da gibt es nur Vergebung. Die Engländer würden sagen Surrender, Hingabe an Gott. Gott, wir können nicht, aber du. Und das wollen wir allen sagen, weil wir es glauben, dass du die Rettung bist. Deshalb als Evangelische Allianz Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir am 1. Dezember aufgerufen, lasst uns auf den Straßen und Marktplätzen unserer Städte, möglichst in der Nähe der Synagogen, jeden Freitag, wenn Schabbatfeier beginnt, gemeinsam für die jüdischen Menschen in unserer Stadt beten und für den Frieden in Nahost. Eine halbe Stunde lang nur. Aber es deutlich machen, sich selbst, den Gemeinden und auch der Stadt. Wir glauben noch an was anderes als Hilfegeber, als Ressource für das, was Veränderung bringt. Und wir haben das doch erlebt, ihr lieben Geschwister. Vor 35 Jahren, so lange ist es schon her dieses Jahr, ist die Mauer gefallen. Und die ist nicht durch Pershings, die ist auch nicht durch Sojus-Raketen gefallen, die ist durch Kerzen und Gebete gefallen. Weil Menschen sich aus ihren Kirchen rausbewegt haben mit den Kerzen und vor den Kirchen und vor den Stasi-Gebäuden gestanden haben, mit ihren Kerzen gerufen haben, keine Gewalt. Und die Gebete mit auf die Straße genommen haben. Und dann hat es Gott gemacht. Es weiß bis heute keiner, warum aus dem, wenn ich den Zettel hier sehe, dann eigentlich sofort. Gott hat Wege, die wir nicht kennen. Die weiß man immer nur hinterher. Aber wir dürfen glauben vorher schon, dass es sie gibt. Wir sind auf einem guten Weg, weil wir mit dem, der auf dem Thron sitzt, verbunden sind. Wir haben eine Mission mit dem, der auf dem Thron sitzt. Und wenn wir das nicht mehr glauben und das den Menschen nicht mehr weitersagen und ihnen Möglichkeiten geben, anzudocken, wer dann? Am letzten Freitag, als wir gebetet haben bei uns in der Nähe der Synagoge, kamen zwei jüdische Mitbürger, haben sich dazugestellt und mitgebetet. Und dann haben sie uns vor dem Segen unterbrochen, Tränen in den Augen und gesagt, ich möchte mich so bei euch bedanken, dass ihr in dieser Stadt für uns eintretet, dass ihr keine Angst habt, diesen Judenstern, den wir aus Lichtern, Davidstern, den wir aus Lichtern in unserer Mitte hatten, zu zeigen. Und dann hat sie uns gefragt, darf ich euch umarmen? Und dann ist diese wildfremde jüdische Mitbürgerin aus Frankfurt von Beter zu Beter gegangen und hat ihn umarmt und sich bedankt. Wir setzen ein Zeichen. Wir sind das Zeichen. Wir sind der Leib Jesu. Wie schade, wenn er sich versteckt. Auch hinter Kirchenmauern kann man sich verstecken. Auch hinter Veranstaltungen kann man sich verstecken. Ich komme zum Schluss. Es gibt noch einen Vers, mit dem ich euch entlassen möchte. Der steht im Psalm 50, Vers 15. Wer kennt Psalm 50, Vers 15? Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Ja, genau, richtig. Also jetzt habe ich den Falschen zitiert. Ich meine 23. Da steht, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass das Heil zu ihm kommt. Wer Dank opfert, der preist mich, und das ist der Weg, dass das Heil zu ihm kommt. Wenn wir wahrnehmen, was für eine Vollmacht wir als Leib Jesu haben und ernst nehmen, was Gott uns anbietet, dann ist unser gemeinsames Dankgebet ein roter Teppich für den Heil Gottes, für das Heil Gottes in unsere Städte. Wenn wir Deutschen statt jammern uns zum Danken treffen, wenn wir in unseren Firmen, in unseren Schulen, in unseren Universitäten, in unseren Lebenseinheiten, in denen wir sind, diesen Dankteppich ausrollen, dann rollen wir für Gott einen roten Teppich aus, weil wir ihm die Ehre geben. Man stelle sich das vor, in deiner Firma, es passiert etwas Gutes, wofür du gebetet hast, und du dankst Gott dafür. Und du sagst das auch noch. Weil ein Dank wird natürlich dadurch noch deutlicher, wenn du dich traust, demjenigen, dem du Danke sagst, das auch öffentlich zu machen. Meine Frau hat mir immer früher gesagt, bei uns die Kinder klein waren, du musst dein Lob nicht nur denken, Bernd, du musst es aussprechen. Und das Beste ist, wenn du das Lob aussprichst, wenn die Freunde deiner Kinder dabei sind. Das Beste ist, wenn wir unseren Dank aussprechen, wenn die Menschen dabei sind, die Gott nicht kennen. Warum trauen wir uns das nicht? Wer hindert uns daran? Das Einfachste der Welt, wenn du dankbar bist. Hol deine Dankbarkeitsgefühle raus und lass sie über deine Lippen kommen. Ein Dankopfer, bring dieses Opfer deiner Lippen mit Dank. Und du wirst sehen, Gott hört auf Dankgebete. Er liebt es, wenn sein Volk dankbar ist. Weil, wisst ihr, was wir dann eigentlich sagen? Gott, das Geschenk ist nicht so wichtig. Aber du, der Geber, das ist das Dollste. Das ist das Beste. Das ist das Allerschönste. Und dir will ich die Ehre geben. Das Geschenk wird irgendwann vergehen, aber du bist es. Und das Zeichen, dass du diese Stadt, diesen Auftrag, diesen Ort, diese Firma, in der ich bin, liebst, das ist das Tolle. Herzlichen Dank, Gott, dass wir dir Danke sagen dürfen. Und ich will dir jetzt danken dafür, dass du unsere Stadt liebst, in der wir leben. Egal, ob es jetzt Heidelberg ist oder ein Vorort. Du liebst unsere Städte und du willst was verändern. Und hier stehen wir und bitten dich, dass du uns zeigst, wer wir sind. Dass wir durch unser Gebet Landebahnen für dich initiieren an unseren Alltagsorten. Dass wir raustreten und sagen, Gott, hier sind wir, dein Leib. Fertig und bereit, die Arme und die Hände, die Beine und den Mund und die Augen und die Ohren zu bewegen und einzusetzen, um Gutes weiterzugeben. Und wir glauben, dass du das Licht bist und wissen, dass du uns genau dazu berufen hast, Licht und Salz zu sein. Danke, dass du mit uns gehst. Und ohne dich wären wir verloren, aber mit dir ist der Sieg unser, so wie wir es gesungen haben. Es stimmt, wirklich. Auch das, was wir nicht tun können, du tust es, wenn wir im Gebet mit dir verbunden bleiben. Amen.